Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 21. September 2022. Es ist die Herbst-Tag- und Nachtgleiche. Weißt du, was damit anzufangen? Guten Morgen, lieber Andreas.
Ja, ich glaube, das weiß so ziemlich jeder. Aber das Interessante dabei ist eigentlich, dass wir jetzt ein wirklich schlimmes Wetter haben. Denn wir haben gerade zu diesem historischen Tag, was die Wetterkunde anbelangt, wirklich dramatische Regenfälle und wir erwarten am Wochenende einen großen Hurricane, der über uns rüberziehen soll, zurzeit sogar mitten über unsere Insel. Und das kann eventuell gar nicht so ganz lustig werden, weil der eine sehr hohe Windgeschwindigkeit aus jetziger Sicht hochgerechnet von 155 bis 175 km/h hat. Also da können wir uns hier ein bisschen warm anziehen.
Ja, anschnallen und Gas geben, kann man nur sagen. Trotzdem Herbsttag und Nachtgleiche. Das ist der Tag heute, der 21. September, um das zu vervollständigen, weil Andreas Fokus ist ganz woanders. Der ist nämlich ein Mann und der muss jetzt hier das Grundstück sichern. Nein, Tag und Nacht sind gleich lang heute. Bei uns ist es wurscht, weil hier ist Nebel und man sieht eh nichts.
Ja, das sagt ja auch schon der Titel, Tag und Nacht gleiche. Und wir haben damit die Situation, dass der Herbst damit auch eröffnet wird. Und zwar offiziell eigentlich erst am 23. September, aber genau so ist es.
Sprach der Chefmeteorologe Professor Dr. Professor Popp. War das recht so?
Ja, ich glaube, du hast den Titel vergessen.
Ah, ja, ich suche noch mal. Ich kram mal nach. Ja, was wir hier so fröhlich beginnen, ist natürlich ein ziemlich bedenkenswerter Tag heute. Ein historischer Tag, denn aus Russland kommen keine guten Nachrichten. Russlands Präsident Putin hat heute am Mittwoch eine Teilmobilmachung der russischen Reservisten angekündigt. Er hat eine Fernsehansprache gehalten. Die haben wir hier auch eingestellt. Die hat der Tagesspiegel erstaunlicherweise eingestellt mit der Überschrift, Andreas, in wörtlicher Rede, weil das nämlich ein Zitat von Putin ist: Das ist kein Bluff.
Ja, das fand ich auch sehr ungewöhnlich, dass der Tagesspiegel das macht. Offenbar bemerken sie, dass es jetzt langsam ernst wird und dass es kein Bluff ist. Das wissen wir ja schon seit vor 2014 sogar schon. Denn diese Dinge, die aus Russland kommen, auch der Angriff auf die Ostukraine, sind ja angekündigt worden. Man spricht ja immer gern von einem Überfall. Ein Überfall ist etwas, womit man nicht rechnen konnte. Ich denke noch daran, vor dem 24. Februar, als Russland dann in die Ukraine einmarschiert ist, in die Ostukraine, die man ja vorher als separate Gebiete erklärt hatte. So ist es ja offiziell gewesen. Dass aber Tage vorher schon bereits große Anzeigen in den Zeitungen waren, große Überschriften waren, dass man jetzt direkt erwartet, dass Putin dort jetzt eingreift militärisch. Und dann hat er das tatsächlich getan, wie angekündigt, ein paar Tage später. Und dann war man ganz überrascht und hat gesagt, das war ja quasi ein völlig unerwarteter Überfall. Also das ist immer so ein bisschen das Komische dabei. Putin hat ja in dieser Ansprache sehr deutliche Worte gefunden. Es sind erschreckende Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist so ein bisschen das Gefühl, er spricht von 300.000 neuen Rekruten, die eingezogen werden sollen, also keine rekrutiert werden sollen. Das sind sogar gediente Soldaten, also nicht die, die jetzt zum Beispiel in der Ukraine sind, sondern das sind wirklich altgediente Spezialisten und so weiter. Wir wissen, dass in der Ukraine bereits schon 150.000 Soldaten sind. Das heißt, dass hier dann in Zukunft um die 450.000 Soldaten in der Ukraine von Russland dort sein könnten. Und das sind wirklich mehr als ernstzunehmende Signale, zumal es sich natürlich auch in den baltischen Staaten so langsam zubraut und die Deutschen schon ihre Gefechtsköpfe aufbauen. Also diese Terminologie auf beiden Seiten ist ja mittlerweile komplett auf Konfrontation und das macht einen schon Sorgen.
Oberbefehlshaber in Russland ist natürlich der Verteidigungsminister, Shoigu heißt der. Und er hat einige Erläuterungen zu dieser Teilmobilisierung in Russland abgegeben, wie das Ganze ablaufen wird, wer da runterfällt und so weiter. Und er sagt wörtlich, das sind nicht irgendwelche Leute, die noch nie etwas von der Armee gesehen oder gehört haben. Dabei handelt es sich um Personen, die A, in der Armee gedient haben, B, einen militärischen Beruf erlernt haben, eine Berufstätigkeit, die heute bei den Streitkräften gefragt ist, und C, über Kampferfahrung verfügen. Und um das auch noch mal etwas weiter auseinanderzuziehen, was Russland damit meint. Also Shoigu sagt, wir sprechen hier nicht von Mobilisierungen oder der Einberufung von Studenten. Jeder soll den Unterricht besuchen und in Ruhe lernen. Keiner wird sie einberufen oder mobilisieren. Und natürlich auch alles, was die Wehrpflichtigen betrifft. Es geht sie auch nichts an. Sie sind in keiner Weise mobilisierungspflichtig und werden nicht in die Zone der speziellen Militäroperation geschickt. Mit anderen Worten, unsere Wehrpflichtigen leisten weiterhin ihren Dienst, wie sie es auf dem Gebiet der Russischen Föderation getan haben. Und dann nennt Shoigu eine erstaunliche Zahl. Vielleicht kannst du gleich mal was dazu sagen. Er sagt, das liegt daran, dass wir eine riesige Mobilisierungsressource haben. Eine Ressource von Menschen, die gedient haben, die Kampferfahrung haben, die militärische Spezialisierungen haben. Wir haben fast 25 Millionen davon. Sie können also verstehen, sagt der Verteidigungsminister aus Russland, dass diese Mobilisierung, Teilmobilisierung, 1% oder mehr, 1,1% der gesamten Mobilisierungsressourcen ausmacht. Andreas, sagt er das, um einzuschüchtern?
Ich kann das nicht beurteilen, aber es ist interessant, dass er hier ganz konkrete Zahlen nennt. Das ist ja das, was man bei den russischen Veröffentlichungen immer relativ gut dann haben kann. Man bekommt Zahlenmaterial. Ich kann das mit den 25 Millionen jetzt nicht einschätzen, denn ich hatte gestern auch leider nicht so die Zeit, musste heute eine Menge nachholen, weil ich unterwegs war. Aber wir sehen hier, dass hier in einer relativ ruhigen und unaufgeregten Art hier Zahlen, Daten und Fakten genannt werden. Was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, sind die Argumentationen, dass hier kein Kanonenfutter, so sagt man dann ja im Prinzip salopp, rekrutiert wird, die dann da vorne mehr oder weniger dann sich selbst überlassen werden, sondern kampferprobte Soldaten. Das heißt, das Ganze bekommt jetzt eine sehr ernste Situation. Jetzt wird also, das hat übrigens auch der Kreml immer gesagt, bisher haben wir das mehr oder weniger alles nebenbei gemacht, was in der Ukraine lief. Und die legen jetzt offenbar einen Zahn zu und schalten hoch. Und ich meine, Putin sagt in seiner Rede ganz deutlich, dass sie eben nicht kämpfen gegen das Volk, gegen die Ukraine, sondern vor allem auch gegen die NATO-Aufrüstung, die dort stattgefunden hat. Und das ist ja das eigentliche Problem, was ich auch so sehe. Und das ist kein Putin-Verstehen oder sonst was, sondern ein Spiel mit dem Feuer aus dem Westen, in dem man nicht versucht, in die Verhandlungslösungen reinzugehen. Und was für mich noch ein ganz wichtiger Aspekt war, das möchte ich noch ganz kurz sagen dürfen, es gibt dieses Saporischka oder Saporeschka, das ist dieses Kernkraftwerk, was dort in dem Osten der Ukraine ist. Und das ist das größte Kernkraftwerk in Europa. Und da sind ja Beschüsse draufgelaufen und man, also tatsächlich mit Munition drauf geschossen worden, wohl offiziell. Und beide Seiten, sowohl die russische als auch die ukrainische Seite, beschulden sich gegenseitig. Nun muss man dazu sagen, dass dieses Kernkraftwerk vor allem die Energie im Osten der Ukraine natürlich auch beliefert. Und also die Frage ist immer, was für einen Sinn würde das machen, wenn Russland seine Energiequelle für sich selbst quasi zerstören würde. Und insofern bekommt das Ganze doch einen gewissen Geschmack. Und falls dieses Kernkraftwerk beispielsweise ein Leck bekäme und eine atomare Katastrophe oder eine atomare Situation eintritt, nicht alles ist gleich eine Katastrophe, um das auch ganz klar zu sagen, ein kleines Leck. Aber Putin spricht ganz deutlich, dass er ein Riesenpotenzial an Waffensystemen hat, auch im atomaren Bereich. Und er macht also kein Hehl davon, selbst diese Waffen einzusetzen, falls sie eben halt vom Westen eingesetzt werden. Das ist die Argumentation. Und er sagt dahinter, und das ist kein Bluff. Und hier wird das Ganze dann natürlich schon ein bisschen ernst zu nehmen. Also es ist jetzt mittlerweile eine Situation, die tatsächlich auf einen Krieg hindeutet.
Ja, das sind ernste Worte. Herr Shoigu als Verteidigungsminister Russlands hat gesagt wörtlich, es gibt 300.000 Reservisten, die eingezogen werden. Ich möchte gleich sagen, dass es sich nicht um einen einmaligen Auftrag handelt. Wie würdest du das einordnen?
Naja, also hier wird offenbar eine Maschinerie in Gang gesetzt. Und die Maschinerie ist jetzt, dass jetzt ganz unaufgeregt. Militärisch ist das übrigens eine ganz wichtige Grundlage, dass man nicht in einem blinden Aktionismus verfällt, sondern hier offenbar während der gesamten Wochen, während wir uns mit dem Gas und so weiter beschäftigen und mit wilden Ringtausch irgendwelche Waffen von links nach rechts basteln und dann Waffen beispielsweise in die Ukraine bringen, die dann als Schrott auf dem Platz stehen, irgendwo auf dem Feld stehen bleiben, weil die entsprechenden Unterrichtungen und die entsprechenden Nachschübe von Ersatzteilen und so weiter nicht funktionieren. Und in der Zwischenzeit sitzen sie offenbar im Kreml und bauen dort eine Kriegsstrategie jetzt langsam auf.
Ja, und während Herr Shoigu also relativ laut mit den Säbeln rasselt, kündigt Wladimir Putin als Präsident an, die Referenden, die in den besetzten Gebieten der Ukraine über einen Beitritt zu Russland abstimmen, zu unterstützen. Das ist ja denn auch wohl Hintergrund und Sinn der ganzen Geschichte. Herr Putin hat auch den Westen gewarnt, nämlich vor einer Erpressung Russlands mit Atomwaffen. Wörtlich sagt er, diejenigen, die versuchen, uns mit Atomwaffen zu erpressen, sollten wissen, dass die Kompassrose sich in ihre Richtung drehen kann. Wörtlich, in unserer historischen Tradition, im Schicksal unseres Volkes liegt es, diejenigen zu stoppen, die nach der Weltherrschaft streben, die unserem Mutterland, unserer Heimat mit Zerstückelung und Unterdrückung drohen. Und die Atomwaffen Russlands sind im Zuge des Krieges in der Ukraine in Kampfbereitschaft versetzt worden. Das Ganze berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Ja, und das ist schon interessant, dass hier in einer solchen Klarheit auch aus der westlichen Medienwelt das berichtet wird. Denn hier sind ja Ankündigungen, die wirklich nicht dazu führen, dass man sagen kann, damit konnten wir nicht rechnen, dass er das auch wirklich macht. Also es ist ganz deutlich gemacht worden. Ich frage mich, wo ist denn jetzt der Aufschrei in der Politik, dass einer sagt, bis auf Frau Wagenknecht und Frau Weidel gibt es offenbar keinen, der jetzt sagt, sag mal, seid ihr denn alle wahnsinnig? Merkt ihr eigentlich, dass ihr mit den Leben von Millionen und Hunderten Millionen von Menschen spielt? Das kann doch nicht alles wahr sein, was hier gerade abläuft.
Spannenderweise gibt es viel Bewegung in den Medien im Moment. Es gab gestern bei Bild TV eine Runde, da ging es unter anderem da ging es um Russland, um den Russlandkrieg, um die Sanktionen. Und es wurde diskutiert mit Oskar Lafontaine, der ja eine sehr klare Position zu diesem Krieg und zu diesen Kriegshandlungen eingenommen hat. Aber er war nicht alleine, sondern ihm gegenübergestellt war Anton Hofreiter. Ja. Und es war dann auch noch der ehemalige Manager Herr Middelhoff dabei und der ehemalige BR-Chefredakteur Sigmund Gottlieb. Und da muss man wirklich sagen, diese Diskussion wurde selten offen geführt, denn Oskar Lafontaine hat wirklich Putin-Versteher-Gewäsch vom Tisch gewischt und hat gesagt, es reicht jetzt mal langsam, denn das sind ja die Waffen auch von Herrn Hofreiter, der immer wieder sagt, dass die Putin-Versteher eben falsch liegen und man müsse dem bösen Russen entschieden entgegentreten. Und gestern Abend, das ist eben auch sehr spannend, gab es in den Öffentlich-Rechtlichen, nämlich bei Maischberger und bei Lanz, also bei ARD und ZDF, gab es plötzlich auch ähnliche Runden. Bei der einen war Alice Weidel zugegen, bei der anderen Sarah Wagenknecht. Also man hat das Gefühl, dass die Schmuddelkinder, in Anführungen natürlich gesetzt, den Begriff kennt ihr, jedenfalls die Linken kennen den, dass die Schmuddelkinder plötzlich salonfähig werden und doch ausdrücken dürfen, schaltet Nord Stream 2 ein. Zum Beispiel gibt es diese Vorschläge, damit diese Energiekrise aufhört, damit Deutschland nicht komplett vor die Wand fährt. Und die Leute dürfen ausreden. Das war auch bei der Bild-Zeitung so. Und die Moderatoren nehmen sogar diese Position zuweilen mit ein. Und da frage ich mich, Andreas, könnte es daran liegen, dass die Zuschauer jetzt dermaßen nicht nur besorgt, sondern sauer sind, dass sie Druck auf die Anstalten und auch auf die Medien ausüben?
Naja, nicht nur die Zuschauer sind sauer, sondern auch die Akteure in der Politik sind sauer, wie wir sehen. Wir unterscheiden zwischen schriftlichen Veröffentlichungen und dann eben halt solchen Gesprächen, wie sie dann im Bild-TV ablaufen. Und ich sehe, dass die Diskrepanz der Überschriften in den schriftlichen Darstellungen sehr, sehr stark abweichen, fast schon gegnerisch sind gegenüber dem, was dann im TV besprochen wird. Das ist für mich sehr auffällig, weil man kann in Schriftform natürlich da relativ schnell auch propagandistische Zeilen im Prinzip mit allem, was man dann zu bieten hat, um Menschen zu diffamieren und so weiter. Das kann man eben schriftlich relativ gut machen, absegnen und dann raushauen. Aber wenn man dann mit Menschen spricht, das kann man nicht so wahnsinnig kontrollieren. Und man merkt dann auch, dass die Emotionen dann hochgehen. Und wenn eine solche Sendung läuft, dann kommen eben halt auch diese Emotionen hoch. Und eine Frau Wagenknecht und auch eine Frau Weidel, die aus meiner Sicht mit Sicherheit nicht zu den Schmuddelkindern gehören, das kommt aus dem Begriff Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Also mir geht es darum, dass wir hier doch deutlich sehen, die Menschen machen Druck, die Menschen haben Angst und es ist wichtig, dass ein Krieg verhindert wird. Übrigens, noch mal ganz deutlich, ich glaube nicht, dass es zu einem wirklichen Krieg kommt, aber man spielt mit diesem Riesenszenario und wir müssen jetzt einfach einen enormen Fokus darauf legen, dass wir genau diesen Krieg abwenden. Und das geht aus meiner Sicht, wenn ich diese Botschaft sehe, die vom Osten aus dem Kreml kommt, in dem Moment nur, indem der Westen jetzt ein bisschen zurücktritt und sagt, stopp, wir haben in den letzten 20 Jahren vielleicht auch sehr naiv die Sachen ausgebaut. Oder vielleicht auch mit Wissen und Wollen, wie auch immer, je nachdem, in welcher Position man da in den Themen eingeweiht ist. Und jetzt wird es eng und wir müssen versuchen, es jetzt zu verhindern. Ich glaube, die Menschen haben einfach die Schnauze voll.
Hast du sehr schön ausgedrückt, Andreas. Also nochmal, ich möchte festhalten, es wird augenfällig, dass jetzt in den Mainstream-Medien sich der Wind zu drehen beginnt, nämlich dass immer mehr Gäste zu Wort kommen dürfen, die das Ende der Sanktionen gegen Russland fordern und auch bestehen darauf, dass mit Wladimir Putin und seinen Leuten in Russland verhandelt wird an einem runden Tisch, diplomatische Gespräche geführt werden. Und ich muss wirklich sagen, wie Oskar Lafontaine das gestern bei der Bild-Zeitung gemacht hat, das war schon beeindruckend. Der scheint auch wirklich wütend zu sein, wenn Leute wie Anton Hofreiter immer wieder mit diesem Putin-Versteher-Gewäsch anfangen. Und eigentlich, wir haben das eingestellt, ihr könnt euch das aufrufen, wenn ihr in die Lupe eingebt, nur den Namen Oskar Lafontaine, dann kommt ihr schon auf diese Diskussionsrunde, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Also die ist für mich fast eine historische Wende in den Medien und das Gleiche jetzt bei Maischberger und Lanz. Also, das könnte ein gutes Zeichen sein. Es könnte allerdings auch einfach der Druck der Leute sein, die Gebühren bezahlen müssen und jetzt sagen, also jetzt reicht's einfach mal. Also ich meine, die Bild-Zeitung erhebt natürlich keine Zwangsgebühren, aber man muss da ja auch bezahlen, wenn man gewisse Sachen lesen will. Und vielleicht nochmal diese Äußerung, es ist kein Bluff, was Wladimir Putin sagt. Der russische Verteidigungsminister Herr Shoigu hat angefügt, die Zeit ist nun gekommen, in der wir gegen den kollektiven Westen plus die NATO Krieg führen. Andreas, das ist eine Kriegserklärung gegen den Westen.
Ja, es ist keine Kriegserklärung, es ist eine Kriegsbeschreibung. Und die Kriegserklärung sieht noch anders aus, aber du hast völlig recht. Im Prinzip kommt das auf das Gleiche raus. Wenn wir sehen, dass Russland nun momentan sich an die Wand gespielt fühlt, vermutlich. Finnland will in die NATO treten. Schweden will in die NATO treten. Wir haben die Suwalki-Gasse. Das ist die Transitstrecke zwischen Weißrussland und Kaliningrad. Also ein Teil von Ostpreußen, welches heute russisches Gebiet ist. Da gibt es tatsächlich Spannungsfelder. Dann haben wir Transnistrien bei Moldawien, ein Spannungsfeld. Dann haben wir jetzt auch noch Aserbaidschan und Armenien in Bergkarabach. Das ist ja diese kleine Enklave in Armenien. Dann haben wir immer noch den Ossetien, Nord- und Süd-Ossetien-Konflikt, weil durch ein Volk nach der Auflösung quasi der Sowjetunion die Grenze dann gezogen wurde durch ein bestimmtes Volk, die aber gerne zusammenkommen wollen. Das ist eine typische Möglichkeit der Affinität. Das wollen die nun einmal. All diese Strukturen aus dem Zerfall der Sowjetunion werden momentan militärisch natürlich auch aus meiner Sicht strategisch genutzt, um ganz viele kleine Feuerchen zu haben, um damit mehr oder weniger die russische Armee zu zerfleddern. Das ist so meine Sicht der Dinge und ich bin kein Militärexperte, sondern ich arbeite nur mit gesundem Menschenverstand, unterhalte mich aber mit Militärexperten schon darüber. So, und an dieser Situation heran, wenn ich dann sehe, dass in der Ukraine, wie gesagt, mehr Panzerabwehrraketen geliefert werden von der NATO, als es überhaupt Panzer auf der gesamten Welt gibt. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Das heißt, wir haben eine Materialschlacht, die dort stattfindet. Und unter diesen ganzen Bedingungen heraus kann ich nur interpretieren, was wir schon länger machen, und das bestätigt sich offenbar, dass hier Europa ganz bewusst als komplexes Gebiet mehr oder weniger in den Fokus reingerät von Kriegshandlungen, geraten soll, möchte ich lieber sagen, um damit die ökonomischen Verwerfungen in USA und auch in China mehr oder weniger, die vielleicht hintenrum sogar zusammen paktieren, zumindest auf ökonomischer Ebene, um dann eben halt einen Teil der gesamten Produktionskapazitäten der Welt zu reduzieren. Das wäre Europa. Das steht alles dahinter. Und das jetzt natürlich Russland, der Kreml sagt, wir haben alte traditionelle Werte, die reden von ihrem Volk, mit ihren traditionellen Werten im Volk und die verteidigen sie. Das ist übrigens aus meiner Sicht ihr gutes Recht, wie auch der Westen seine Weltsicht verteidigen kann. Aber das sind, glaube ich, die momentanen komplexen Strukturen.
Ja, wir reden ja oft an dieser Stelle davon, wie sich das Machtverhältnis auf der Welt derzeit verschiebt. Wir haben über G7 berichtet, wir haben über die Shanghai-Organisation berichtet, der immer mehr Länder beitreten wollen. Und das ist schon eine sehr starke Achse mit China, Russland und Indien und vor allem, wenn dann auch Iran dazukommt. Und Herr Putin hat im Kreml auch neue Botschafter empfangen und hat 24 Beglaubigungsurkunden entgegengenommen und er kündigt radikale Veränderungen in den internationalen Beziehungen an. Er sagt, es werde eine Bewegung Richtung multipolarer, demokratischer und gerechter Welt geben. Das sind seine Worte. Und wörtlich hat er an diese neuen Botschafter folgende Worte gerichtet. Ihre Arbeit beginnt zu einem Zeitpunkt, wo sich die radikalen Prozesse zur Veränderung der Architektur der internationalen Beziehungen beschleunigt fortsetzen, wo die Welt eintritt in eine aktive Phase der Bildung eines multipolaren, demokratischen und gerechteren Weltaufbaus.
Ja, das ist für mich so nachvollziehbar, weil wir haben eine Situation, dass wir knapp 200 Staaten auf der Welt haben. Alle Staaten zusammen, da gibt es so ein paar Unsicherheiten wie Kosovo oder Krim oder sonst etwas. Das ist immer schwierig, weil da Diskussionen drum entstehen. Aber von diesen 200 Staaten sind die größten Flächenbereiche außerhalb des Westens und der größte Teil, nämlich über 90% der Menschheit, der gesamten Menschheitsbevölkerung, also von den 8 Milliarden, die wir knapp haben, auch außerhalb des sogenannten Westens, von dem wir immer reden. Und wenn wir dann sehen, auch die Stückzahl, die Anzahl der Länder, die ist zwar westlich gesehen relativ groß, aber da sind eben halt auch sehr viele kleine Länder dabei, flächenmäßig und auch populationsmäßige Menschen dabei. Und jetzt entsteht einfach eine neue multipolare Welt. Das ist völlig richtig, weil nämlich die Ökonomie bisher immer nur in ihrer Zahl als relevant gesehen wurde. Wie groß ist beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt der westlichen Welt bestimmter Staaten? Da aber genau dieses alte System der Ökonomie, was in erster Linie auf Spekulationsorgien aufgebaut war, auf bestimmte Papierwerte, die gehandelt wurden und so weiter und keinen echten Mehrwert schafften. Wenn wir darum die Wirtschaft jetzt bereinigen, dann bleibt die reine physische Ökonomie übrig, die den Menschen Erleichterung schafft durch Produkte und so weiter. Und dann werden wir natürlich feststellen, dann sieht der Westen ziemlich arm aus. Das muss man ganz einfach so sehen. Und wenn das keine Grundlage ist für eine neue multipolare Struktur, dann weiß weiß ich nicht was. Das sind die logischen Entwicklungen, die man strategisch ableiten kann. Keine Wertung, ob gut oder schlecht oder das sollte in die eine oder andere Seite gehen, sondern das ist Logik. Genau wie beispielsweise, wenn in Deutschland die Bevölkerung, die deutsche Bevölkerung, also die Bio-Deutschen sich meinetwegen halbieren von Generation zu Generation, weil sie nur ein Kind bekommen, es aber beispielsweise neue Einwanderer gibt, die sich meinetwegen verfünffachen, dann kann man das auch hochrechnen. Und dann entstehen neue Fakten und daraus entstehen logische Strategien und Entwicklungen. Das ist also nichts, das kann man ganz unaufgeregt analysieren.
Ja, dann bleiben wir unaufgeregt und schauen nach Weißrussland, nach Belarus, denn auch der dortige Regent, Herr Lukaschenko, macht mit und hat eine Mobilmachung der Sicherheitskräfte angeordnet. Wörtlich hat er gesagt, und zwar gegenüber der Minsker Nachrichtenagentur Belta: Wenn wir eine Militäreinheit nach den Kriegsgesetzen in Alarmzustand versetzen müssen, dann müssen wir das tun. Das heißt also, von da selbstverständlicherweise bekommt Russland Schützenhilfe im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben heute ein Video eingestellt. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der hat eine Rede gehalten vor drei Tagen, und hat bei dieser Rede, das war eine Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Ohio, hat er eine düstere Prophezeiung gegenüber Deutschland ausgesprochen. Und zwar, wenn Deutschland nicht von seiner grünen Klimapolitik abrückt und die Energie wieder auf altmodische Weise erzeugt, dann sei das gesamte Überleben des Landes gefährdet. Und er ist da sehr klar geworden, ihr könnt euch das anschauen, wir haben das kurz vor diesem Podcast eingestellt. Und er hat sich dann auch berufen auf eine Rede, die er 2018 als US-Präsident vor den Vereinten Nationen gehalten hatte. Und dort hatte Trump damals gewarnt vor einer Energieabhängigkeit Deutschlands gegenüber Russland und hat gesagt: Deutschland wird vollständig auf russische Energie angewiesen sein, wenn es nicht sofort seinen Kurs ändert. Und dann zeigen Videoaufnahmen, wie die deutsche Delegation, darunter auch, damals war er Außenminister, Heiko Maas und seine Leute, sich über Trumps Aussagen lustig machten und da blöd grinsend sitzen. Und Trump sagt, das Lachen sei dieser Delegation mittlerweile vergangen. Deutschland habe sie rausgeschmissen, also sie seien der größte Teil sei gefeuert. Und dann sagt er, Deutschland hat sich innerhalb kürzester Zeit in eine Sackgasse manövriert. Wörtlich, wer hätte gedacht, dass es so schnell gehen würde?
Ja, also ich stimme da nicht so ganz mit überein mit der Sackgasse. Natürlich haben sie sich in die Sackgasse manövriert, aber aufgrund ihrer mangelnden Souveränität, ihre eigenen Interessen vertreten zu dürfen, sondern aufgrund von, ich sage mal, ausländischen Einwirkungen, die letztendlich zu Fehlentscheidungen geführt hatten. Hätte USA beispielsweise nicht gewollt, dass überhaupt die Nord Stream 2 gebaut worden wäre, dann hätten sie es schlichtweg unterbunden, denn die haben ja die Macht dazu. Deutschland unterliegt nun einmal einer Kontrolle der USA. Da können wir nun ganz offen drüber reden. Das ist mittlerweile auch schon ganz normal und wird auch offen beispielsweise sogar im Fernsehen, im Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile diskutiert, weil eben halt diese direkte Einflussnahme nach dem Zweiten Weltkrieg nach wie vor vorhanden ist.
Ja, ich möchte dazwischen gehen. Das ist die Meinung einer Seite und es gibt Meinungen auf anderen Seiten, die dem nicht zustimmen und deswegen sagen wir, es gibt solche Meinungen.
Richtig, okay. Also gehen wir mal zurück. Die Sache ist die, Russland ist alleine schon aus klimaschutztechnischen Gründen, wenn ich das mal ranführen darf, an der Stelle möchte ich das gerne mal ranführen, ist Russland natürlich derjenige, der am ehesten in Frage kommt, die Rohstoffe zu liefern, weil dadurch am wenigsten Transportwege und am wenigsten Schadstoffemissionen. Ich meine damit übrigens nicht die CO2, sondern ich meine vor allem die Umweltverschmutzung durch das Verbrennen von fossilen Stoffen. Aber das heißt, insofern war das gar nicht falsch gemacht. Die große Problematik war, dass insgesamt zu viele Köche den Brei verderben und dann ein Durcheinander bringen und dadurch überhaupt die Problematik erst entstanden ist. Hätten wir uns auf neue Technologien konzentriert, Wasserstoff, vielleicht sogar bestimmte freie Energien, die im Hintergrund ja noch irgendwo schwelen. Es gibt so unglaublich viele Patente, die man anbringen könnte. Dann wäre es ja jetzt soweit gar nicht gekommen und man hätte im Schatten der Lieferung der russischen Rohstoffe ohne weiteres die Gelder nehmen können, die man hätte, die man jetzt in die Rüstung reinbaut, um dann eventuell alternative Energieformen in Gang zu setzen und auch eine gesunde Umstrukturierung des gesamten Wirtschaftssystems zu vollziehen. Nicht im Interesse des WEF, sondern im Interesse der Menschen. Aber das wurde eben halt nicht gemacht. Also insofern ist mir das ein bisschen auch zu plump und einfach, wenn er sagt, wir haben uns da abhängig gemacht. Grundsätzlich hat Trump auch viel Recht an bestimmten Stellen, aber an der Stelle stimme ich überhaupt nicht mit ihm überein.
Ja, aber es ist seine Sichtweise und die hat er geäußert und wir hören darüber wenig in den Mainstream-Medien. Aber vielleicht nochmal der Hinweis, wir kommen nämlich gleich noch zu den verschiedenen Energieformen, die jetzt nicht mehr funktionieren, wie Öl, wie Gas, Kohle, Holz, all das, was den Menschen jetzt weiterhelfen könnte, das wird entweder maßlos teuer oder es wird verboten. Also das heißt, man gewinnt ja den Eindruck, als ob diese Regierung es darauf anlegt, dass die Menschen im Winter Probleme haben werden. Und ich meine, jetzt inzwischen veröffentlicht eine Stadt, eine Kommune, eine Gemeinde nach der anderen Blackout-Notfallpläne, Notfalllisten, was, wenn der Strom unterbrochen ist. Es gibt dann auch, haben wir alles so in den letzten Tagen eingestellt, Hinweise, da hatte jemand sich privat um eine Familie bemüht, die immer noch mit Scheuklappen herumgelaufen war, was mögliche Stromversorgungsunterbrechungen angeht und sich gar nicht ausmalen konnten, was denn eigentlich passiert, wenn der Strom ausfällt. Auch solche Berichte haben wir eingestellt und wir bitten euch immer wieder, bitte, bitte nehmt das ernst. Denn ich meine, wir werden ja jetzt wirklich mit dem Kopf auf die Tischkante gehauen, um das zu erkennen. Aber natürlich gibt es immer noch viele, die es nicht erkennen.
Also für mich ist die Strategie aus meiner Meinung natürlich her gesehen relativ einfach. Es geht für mich aus meiner Sicht um die Mürbemachung der Menschen. Und dieses Zermürben, um sie dann in diese neue Welt der WEF-Visionen dann einzuführen, braucht man erst einmal einen gewissen Vorlauf. Da kommt dann plötzlich eine sogenannte Mikrobe. Dann kommen dann plötzlich ganz viele Tote, die entstehen. Übrigens in dem Alter um 50. Wir haben uns gerade mit Menschen unterhalten, die kommen aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Bielefeld und die uns dann gesagt haben, dass die Todesanzeigen in ihrem Tageblatt sonst immer 1,5 bis 2 Seiten ausgemacht hatten. Und heute sind es 4 Seiten. Das fällt auf, dass sich die Anzahl der Todesanzeigen verdoppelt hat. Aber nicht, weil die Anzeigen so groß geworden sind, sondern weil so viele Menschen plötzlich sterben. Das macht ja was mit den Menschen. Egal, ob man das jetzt der Corona oder der Impfung oder der sogenannten Impfung, der mRNA-Spritze zuordnet. Dann kommt dazu Lieferkettenzusammenbrüche. Denken wir immer noch an die Evergrande, die im Suezkanal gelegen hat. Das sind ja alles Dinge, die etwas machen, wo man plötzlich warten musste auf sein Fahrrad oder was auch immer. Dann die Kriegsgefahr, die plötzlich auftauchte, die immer konkreter wird. Dann eben halt der Blackout. Ich sehe hier die hybride Kriegsführung, wir haben so oft diesen Begriff benutzt, hybride Kriegsführung, um die Menschen mürbe zu machen. Und ich schließe daraus, wenn man mich mürbe machen will und ich erkenne die Strategie, die gegen die Menschen gefahren wird, dann verweigere ich mich und lasse mich eben nicht mürbe machen, sondern ich beobachte das, bereite mich vor im Rahmen meiner Möglichkeiten, gerate nicht in Panik, gerate auch nicht ins Grübeln, sondern versuche die Situation zu überblicken, Überblick verschaffen und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Nicht mehr und nicht weniger. Panik ist der absolut falscheste Weg an dieser Stelle.
Und das gilt für alle. Deswegen vorbereiten, was nur geht. Wir kommen nachher noch zu Lebensmittelknappheitsthemen, die auch nicht sehr angenehm sind. Wie hat denn die deutsche Bundesregierung auf Putins Mobilmachung bzw. Teilmobilmachung reagiert? Robert Habeck, der Superminister, hat sich bereits geäußert, ganz kurz nur, aber er hat gesagt, dies sei wörtlich ein schlimmer und falscher Schritt. Und die Bundesregierung, so Habeck, berate derzeit über eine Reaktion auf diese Entscheidung und Habeck sicherte in diesem Zusammenhang der Ukraine erneut die volle Unterstützung Deutschlands zu. Und spannend, gestern Abend, also kurz vor der Ausrufung der Teilmobilmachung in Russland, hat Olaf Scholz, das ist ja der deutsche Bundeskanzler, der hat gestanden am Rednerpult im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York und hat eine Rede gehalten, und zwar zu 193 Staaten. Und was hier berichtet wird, das ist ein Beitrag von der Bild-Zeitung, die durchaus hier Folgendes bemerken, und das ist natürlich schon auch ein bisschen peinlich. Auffällig, als Scholz redete, waren die Reihen im Auditorium ziemlich leer. Russland war die große Ausnahme. Alle drei Plätze waren besetzt. Die Diplomaten aus Russland, zwei Frauen, ein Mann, schrieben intensiv mit. Wenn Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine durchkomme, dann drohe die Herrschaft der Starken über die Schwächeren, nicht nur in der Ukraine, sondern überall auf der Welt, hat Herr Scholz gesagt und hat dem angeschlossen, deshalb dürfen wir nicht die Hände in den Schoß legen, wenn eine hochgerüstete nukleare Großmacht, noch dazu ein Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates, Grenzen mit Gewalt verschieben will. Und er sagt, dass Russlands Eroberungskrieg gegen die Ukraine durch nichts zu rechtfertigen sei. Und er sagt, dafür gibt es nur ein Wort, das ist blanker Imperialismus.
Ja, ich finde es ganz interessant, dass man da genau zuhört von russischer Seite. Und ich vermute da natürlich auch eine klare strategische Einordnung. Sowohl wenn Biden spricht, als auch wenn Scholz spricht. Dann hofft man natürlich, dass da zwischen den Zeilen mal was rausrutscht, weil da vielleicht eben halt bestimmte Dinge nicht so angenommen wurden, was man zu sagen hatte, und man sich dann in irgendeiner Form verplappert. Und da kann man natürlich dann raushören, sowohl wenn Biden spricht, als auch wenn Scholz spricht, was momentan die US-Regierung zum Beispiel im Pentagon zurzeit gerade plant. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Und der Rest interessiert sich wahrscheinlich gar nicht für Scholz, weil sein Name natürlich auch jetzt nicht so gewaltig ist. Interessant nochmal zum Thema Habeck, dass er sich da so aufregt darüber, über diesen falschen Weg. Jetzt frage ich mich, wenn er jeden Tag in den Nachrichten hört, dass gerade wieder neue Waffen rübergeliefert werden in die Ukraine, neue Leute reingebracht werden, dass die ukrainischen Soldaten jetzt in Deutschland ausgebildet werden sollen, um gegen russische Soldaten zu kämpfen. Das findet er den richtigen Weg. Wenn jetzt Russland in eine Reaktion gerät und sagt, so, jetzt reicht's, wir machen jetzt eine Teilmobilmachung, denn wir können das nicht mehr so weiter, dann ist das der falsche Weg. Es sind alles falsche Wege. Jede Form. Aber diese einseitige Geschichte, übrigens sowohl von der Ostseite gesehen als auch von der Westseite. Der Kreml hat auch eine einseitige Darstellung und eben halt der Westen auch. Das, was fehlt, ist die Adlerperspektive, dass man versucht, wie das berühmte Sprichwort sagt, der Natives, früher sagte man Indianer, man sollte erst einmal in den Mokassins des Gegners eine Meile gelaufen sein, um sich vorstellen zu können, wie der überhaupt denkt.
Ach, wie philosophisch und weise du doch manchmal bist und die Dinge hier reinbringst. Ja, natürlich hat jede Seite ihre Meinung und ihre Einstellung dazu. Und jeder einzelne Beobachter, wie wir uns auch verstehen und ihr es auch seid, muss versuchen, sich selber einen Überblick zu verschaffen. Und das tut man übrigens auf der einen Seite anhand der Fakten- und Indizienlage und der Informationslage. Auf der anderen Seite tut man das aber auch mit der Empfindung, mit dem Inneren, mit dem Gewissen übrigens auch. Und ich denke mal, wenn man sich die Dinge aufmerksam zu Gemüte führt, da meldet sich einiges bei der Beobachtung, in welche Richtung denn dann auch immer. Ja, und die Bild-Zeitung schreibt, was Putin von Scholz und seinen Appellen hält, habe er wenige Stunden vor der Rede gezeigt, er ist erst gar nicht nach New York gereist. Das ist da auch aufgefallen, dass er nicht da war. Und Herr Scholz hat dann, also die Bild-Zeitung schreibt es so, Scholz entlarvt Putins Getreidelügen. Der Kanzler, heißt es hier, nutzte seine erste UN-Rede dafür, sich Putins Propaganda entgegenzustellen. Die lautet, die westlichen Sanktionen seien schuld an der drohenden Hungerkatastrophe auf der Welt. Mit Sorge beobachtet Scholz, wie Putins Lügen in Afrika und Asien wirken. Deshalb betonte er, nicht ein Sack Getreide wurde aufgrund dieser Sanktionen zurückgehalten. Russland allein hat die ukrainischen Getreideschiffe am Auslaufen gehindert, Häfen zerbombt und landwirtschaftliche Betriebe zerstört.
Was soll ich dazu sagen? Das ist das, was er sagen muss. Das ist die Geschichte, die vorgegeben wird. Und das ist das Gegennarrativ zum Kreml halt. Und da beharrt jeder da auf seine Position. Ob sie stimmt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Man ist nicht bereit, auch neu zu lernen. Du hast gerade gesagt, es ist so wichtig, dass man auch erkennt. Und vor allem ist hier eines wichtig, dass man auch nachjustiert, selbst übrigens auch, wenn man falsch gelegen hat. Ich denke an das Jahr 2020, als die Corona-Virus-Geschichte aufkam und wir in dem Moment sofort gesagt hatten, stopp, vorsichtig. Wir haben sogar gesagt, kauft euch Masken, seid vorsichtig, wir wissen nicht, was auf uns zukommt und so weiter. Dafür sind wir dann teilweise gescholten worden. Andere haben gesagt, wunderbar und danke. Irgendwann haben wir festgestellt, nein, es liegt hier offenbar etwas anderes zugrunde, spätestens seit dem Hammer-and-Dance-Papier aus dem deutschen Innenministerium, was geleakt wurde durch einen Beamten, der für die kritische Infrastruktur verantwortlich war. Spätestens da war deutlich, es handelt sich hier aus meiner Sicht auch um ein Fake. Heute wissen wir, dass es sich um ein Fake handelt. Nicht, dass Corona ein Fake ist, aber dass diese Maßnahmen eben halt ganz klar geplant wurden und man uns dargestellt hatte, als wäre man quasi völlig überrascht worden. Das kann man mittlerweile entlarven. So, und dann haben wir uns entsprechend auch umgestellt und haben gesagt, stopp, das ist alles ganz anders. Und wenn dann natürlich Leute sagen nach dem Motto, das haben wir alles schon vorher gesehen, nein, wir müssen immer vorsichtig und seriös bleiben. Wenn wir neue Informationen haben, sind wir auch bereit, umzuschwenken. Und das ist das Hauptproblem, was ich immer wieder erkenne.
Naja, vielleicht nicht umzuschwenken, sondern den Blickwinkel zu erweitern, weil ja immer viele Faktoren auch dafür da sind, dass man schon eine Haltung einnehmen kann. Also ich möchte mal vielleicht gerade was zum Thema Getreide sagen. Ganz aktuell melden die deutschen Wirtschaftsnachrichten, dass es in Indien einen Schiffsstau gibt wegen einer Ausfuhrbeschränkung von Reis. Das heißt nämlich, es könnte hier auch erhebliche Folgen für Länder haben, wie in Afrika, wie in Asien, ganz gewiss auch in Europa. Hier heißt es, mindestens 20 Schiffe warten Branchenkreisen zufolge in indischen Häfen auf die Beladung mit 600.000 Tonnen Reis für den Export. Grund für den Stau seien die von der Regierung überraschend verhängte Ausfuhrbeschränkung. Das sagen Branchenvertreter gegenüber Reuters. Und dadurch steckten die Lieferungen jetzt seit fast 2 Wochen fest, während die Verkäufer zur Zahlung von Liegegebühren gezwungen seien. Heißt also, Reis wird auch teurer werden. Das ist ja dann auch schon wieder ja, klar wie das Amen in der Kirche.
Ja, hier kann man natürlich erkennen, China und Indien sind die bevölkerungsreichsten Gebiete der Welt mit über 1 Milliarde Menschen pro Land. Und da gibt es ja auch eine chinesisch-indische Krise, die immer wieder auftaucht, die aber an der Stelle eben nicht wirkt, weil China hat gerade angefangen, die größten Getreidevorräte und auch Reisvorräte dieser Welt auf sich zu vereinen. Und ich denke, Indien rückt danach. Wir sollten das natürlich nicht vermischen mit der Geschichte, die in der Ukraine läuft, wo eben halt im Hafen von Odessa Wasserminen deponiert wurden. Und meines Wissens nicht von Russland. Das bedeutet, hier gibt es auch verschiedene Sichtweisen. Das ist das Gegenteil von dem, was jetzt Olaf Scholz gesagt hat. Das soll nicht heißen, Olaf Scholz hat Unrecht und Russland hat Recht, sondern es müssen hier beide Darstellungen dargestellt werden. Russland spricht von einer völlig anderen Situation. Interessant ist für mich eines, als man dann gesagt hatte, wir können das Getreide aus Odessa wieder ausführen, sind unter UN-Hoheit Schiffe ausgelaufen. Und diese Schiffe waren aber nicht mit Getreide für Afrika, sondern mit Mais für Tierfutter im Nahen Osten geplant. Also hier zu sagen nach dem Motto, das liegt nur an Russland oder das liegt nur an dem Westen, da müsste man genauer hingucken.
Das war der Grund, warum ich diese Meldung hier gerade mal aufgerufen habe. Denn es gibt ja immer noch mehr Akteure. Jetzt kann man natürlich behaupten, ja, die Russen, die stecken ja mit den Indern und den Chinesen unter einer Decke seit Shanghai sowieso. Ich meine, es ist schon auffällig, dass das jetzt ist auch möglich.
Ja, natürlich ist es möglich.
Genau. Und es heißt hier übrigens, neben diesen 600.000 Tonnen Reis, die auf die Beladung von Schiffen im Hafen warten, liegen weitere 400.000 Tonnen in Hafenlagern und in Containerfrachtstationen. Und hier heißt es, die Lieferungen von Bruchreis, der während der Verarbeitung zerbrochen ist, sollten nach China, in den Senegal und nach Djibouti gehen. Andere Sorten von weißem Reis war für Abnehmer in Benin, Sri Lanka, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten gedacht, sagen die Exporteure. Indien exportiert Reis in mehr als 150 Länder und jede Verringerung der Lieferung kann die Lebensmittelpreise weiter in die Höhe treiben, die natürlich jetzt aufgrund von Hitzewellen, dem Krieg, von Dürre, fehlendem Personal und vielen mehr sehr stark bereits gestiegen sind.
Also wenn da solche Länder betroffen sind als Lieferadressen wie Djibouti oder andere Staaten in Afrika, dann ist es eher, oder auch Arabien, was wir gerade gehört haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ gering, dass Russland dahinter steht, weil das sind ja eigentlich relativ Verbündete mit Russland. Also das scheint eher eine Entscheidung zu sein, die man logisch ableiten kann, dass Indien seine eigene Bevölkerung mehr oder weniger vor Hungerproblemen schützen will und die Sachen selber einlagert. Also das ist so ein bisschen eher meine Vermutung. Wenn die Getreidelieferungen alle für Europa oder USA vorgesehen worden seien, würde ich sagen, okay, das kann schon sein. Aber wenn es in diese Länder geht, dann spricht es eher für eine Entscheidung von Indien.
Wie verfahren die Karre zwischen Deutschland und Russland ist, das spüren wir schon, aber wir werden weitere Auswirkungen wirklich hautnah erleben müssen. Zum Beispiel ist ja Deutschland beim Gas von Russland abgerückt. Man ist ganz stolz darauf und sagt, ja, wir bekommen das auch irgendwie anders hin, auf dem Rücken der Bürger, ganz klar. Aber aus Sicht von Olaf Scholz muss Deutschland darauf vorbereitet sein, dass Russland nach den Gaslieferungen jetzt auch die Öllieferungen einstellen wird. Man redet ja mit keinem Wort darüber, dass EU-Sanktionen gegen Öl verhängt wurden und das sowieso zu Ende geht, sondern hier wird es jetzt so formuliert, dass Russland derjenige ist, der kein Öl mehr liefern wird. Er sagte wörtlich im Interview der Woche im Deutschlandfunk, ich war von Anfang an sehr sicher, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass Russland seine Verpflichtungen einhält, was zum Beispiel Gaslieferungen betrifft. Ich weiß nicht, ist das für die Geschichtsbücher solche Aussagen, Andreas? Weil es gibt ja eine ganz andere Geschichte zu diesem Fall.
Das weiß ich nicht, was meinst du mit
dem? Naja, zu den Gaslieferungen. Es gibt natürlich Sanktionen und es gibt viele Kampfansagen auch.
Das stimmt, aber jetzt geht es mir vor allem hierbei um das Öl. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Wenn jetzt diese Phase des Krieges, wie Russland es bezeichnet, in eine neue Qualität reinkommt. Der Begriff Qualität und Krieg, der ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch, aber tatsächlich in eine neue Situation kommt, dann ist es doch logisch, dass Russland natürlich auch den Treibstoff zum Beispiel für die Panzer nicht liefert. Das heißt, die Russen, ein Krieg ist immer schmutzig von allen Seiten. Er ist furchtbar, er ist ungerecht und er erfordert viele Opfer. Und immer mehr Menschen fangen an, das auch langsam zu begreifen. Und es ist doch ganz klar, dass Russland jetzt nicht irgendwelche Lieferverträge erfüllt, indem sie den Diesel liefern, mit denen beispielsweise deutsche oder französische oder polnische oder amerikanische Panzer gegen Russland eingesetzt werden. Dann wären sie ja schön doof. Das wäre ja unter strategisch-kriegerischen Punkten wirklich völlig idiotisch. Aber wir haben eine Situation, sie haben bis vor kurzem noch geliefert alles und tun es ja offenbar auch noch. Das zeigt, sie sind offenbar auch auf russischer Seite gewillt, ich kann mir das gut vorstellen, in eine Verhandlung reinzutreten. Sonst würden sie jetzt schon sagen, wir machen dicht. Das ist ja immer noch die ausgestreckte Hand, die ich sehe, wenn Rohstoffe geliefert werden. Aber wenn jetzt eben halt in dieser klaren Härte eine neue Kriegssituation eintreten könnte, dann machen sie auch an der Stelle dicht. Es ist furchtbar, aber logisch.
Ja, und wir haben ja gestern hier umfangreich im Kanal darüber berichtet. Uniper, der größte Energieversorger, wird verstaatlicht. Und parallel zur Übernahme ist die Einführung der ja wirklich umstrittenen Gasumlage trotzdem zum 1. Oktober geplant. Viele haben ja gesagt, normalerweise müsste das jetzt wegfallen. Rein juristisch sei das gar nicht möglich, dass man also sowohl die Übernahme von Uniper als auch die Einführung der Gasumlage umsetze. Aber es hieß in den Regierungskreisen, wenige Stunden später, doch, das ist rechtlich alles möglich. Und dann gab es Meldungen des ARD-Hauptstadtstudios, wonach Superminister Habeck vorige Woche bei einer grünen internen Runde erwogen haben soll, dass die Gasumlage zurückgenommen wird aus finanzverfassungsrechtlichen Zweifeln. Und inzwischen gäbe es aber neuere Gutachten, heißt es, die beides für rechtlich zulässig halten. Und bei den Arbeiten an der Gasumlage sei man inzwischen auch recht weit. Also, anders als bisher geplant, wollte Habeck die Gasumlage nicht einführen, aber jetzt wird er es machen. Und zwar nicht im Rahmen einer einfachen Rechtsverordnung, sondern das Ganze soll als Gesetz durch das Parlament gebracht werden. Und es heißt, der Grund für Habecks Entscheidung, er ärgere sich, dass der Ärger um die Gasumlage politisch nur an ihm hafte, obwohl alle Ressorts im Kabinett dem zugestimmt hätten. Nun würde ein Gesetz auch die anderen Parteien zwingen, dem öffentlich zuzustimmen, meldet der Fokus.
Gut, das ist ein reines Parteiengehabe, im Prinzip auf Kosten der Menschen, wie wir es üblich haben. Die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus und aus diesem Grunde will man dann einen gemeinschaftlichen Gesetzesentwurf machen. Unterm Strich gesehen ist es wirklich schlimm, womit man sich hier beschäftigt, anstatt die eigentlichen Probleme anzugehen. Es geht hier tatsächlich darum, ich bin ja hier immer der Schuldige und ich stehe immer und bin schuld und ihr alle habt ja mitgemacht und ich soll jetzt als Einziger hier gehängt werden. Und das ist für mich mehr oder weniger fast schon ein naives Gestammel.
Ja, und während also da gestritten wird, während in Russland mobil gemacht wird, wenigstens eine Teilmobilisierung ausgerufen wird, erwartet man in der Europäischen Union in vielen Ländern einen Brotaufstand, wie es hier heißt. Und zwar berichtet die italienische Zeitung La Stampa, dass die EU in große Probleme kommen wird. Die Brotpreise seien um über 18% gestiegen in vielen Ländern und das könnte zu Unruhen in der Bevölkerung, zu echten Brotaufständen führen. Das scheint also ein neuer Begriff zu werden, auch innerhalb der Europäischen Union. Und der Zeitung zufolge, man hat das wohl quergerechnet, sind es wirklich fast 20% mit allen möglichen Konsequenzen behaftet. Da heißt es wörtlich von dem italienischen Journalist Emanuele Bonini, ein Viertel der EU-Mitgliedstaaten kämpft mit einem Problem, das das tägliche Leben der Familien stark beeinflusst. Aber in Wirklichkeit hat der gesamte Block der 27 Länder mit zweistelligen Brotsteigerungen zu kämpfen. Nur Frankreich und die Niederlande konnten sich bis jetzt diesem allgemeinen Trend entziehen.
Das sind jetzt die Auswirkungen, die wir haben, über die wir seit langem reden und es wird immer deutlicher und wenn dann nur noch die Wohlhabenden sich das Brot leisten können, dann wird es erst deutlich. Also es ist ja wirklich so, dass manche sagen, es geht ihnen noch nicht schlimm genug, dass sie noch nicht auf die Straße gehen oder sagen, ich wehre mich dagegen und so weiter, aber jetzt so langsam kommt eine Qualität rein, dass die Menschen wirklich auf die Straße gehen. Die Frage ist, wie lange dauert es noch, denn jeder Tag, der verstreicht, bedeutet eine Verschlimmerung der Situation, auch wenn es jetzt noch nicht sichtbar ist. Diese Lücke, die vor uns klafft, die kommt ja immer näher auf uns zu, die ist ja noch gar nicht da, noch gibt es das ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo einfach nichts mehr da ist und dann kann es sich nur noch über den Preis regeln, wer physisches Brot kaufen will und wer eben halt physisches Brot verkaufen kann. Und dann entsteht nur noch ein Preis und dann fallen viele unten raus. Das kann einfach nicht sein. Deshalb ist auch so wichtig, dass du dieses Brotbackbuch da beispielsweise hast, Brot in der Not. Das finde ich zum Beispiel auch ein interessantes Thema in diesem Fall.
Gut, wir backen ja hier seit fast 3 Jahren inzwischen im Kanal Brot. Viele haben sich dem angeschlossen. Ich bin sehr froh darüber, denn es wird immer noch leichter sein, ein Brot selber herzustellen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann auch Kräuter reintun, man kann Saatgut, Brennnessel, Saatgut, was man so in der Natur findet. Man kann zum Beispiel die Nudeln. Bitte bunkert euch Hartweizennudeln, denn wenn man die schreddert und schön einweicht, kann man Brot davon backen. Aber natürlich auch gutes Mehl zusehen, Körner in Getreidefässern aufbewahren und eine Maschine haben, dass man das Korn dann auch mahlen kann. Vielleicht auch eine Handmaschine, ist wahrscheinlich noch besser bei Stromausfall. All diese Dinge sind jetzt wichtig und werden immer wichtiger. Und es ist immer wieder für mich erstaunlich, Andreas, dass wir, als die Mikrobengeschichte losging, ja schon darüber gesprochen haben, dass die Lebensmittelversorgung zusammenbrechen werden könnte. Das waren jedenfalls Informationen vor 2,5 Jahren aus deinem Informantenkreis. Und jetzt ist es gar nicht die Mikrobe, die schuld ist, sondern es gibt ganz viele andere Gründe. Auf jeden Fall verwirklicht sich das, was in dem Buch The Great Reset von Klaus Schwab steht, nämlich der große Neuanfang, die große Löschung. Genau, der Reset ist ja die Löschung und nicht etwa ein Umbruch. Und als ein Warnsignal höchster Güte betrachte ich die Meldung, dass jetzt die Tiefkühl- und frische Wirtschaft in Deutschland in einem offenen Brief aufgerufen hat um Hilfe und man warnt vor baldigen Produktionsstopps in der Lebensmittelindustrie angesichts der hohen Energiepreise und man fordert staatliche Beihilfen. Hier, Andreas, ist es doch so, man spricht jetzt darüber, dass dieser Krieg immer härter wird, anstatt sich an den runden Tisch zu setzen, was jetzt immer mehr Leute fordern, auch fordern dürfen öffentlich. Aber offenbar ist die Karre wirklich verfahren. Und jetzt bedeutet das, dass die Unternehmen reihenweise zusammenbrechen und auch eine Grundversorgung der Bevölkerung mehr und mehr in Gefahr gerät. Und in dem offenen Brief der Branche, der übrigens direkt an Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesernährungsminister Özdemir adressiert ist, heißt es wörtlich, es drohen erhebliche Versorgungslücken bei der täglichen Lebensmittelversorgung der Menschen in Deutschland. Die Lage ist mehr als ernst. Das steht da drin.
Ja, es ist doch ganz logisch. Ich meine, dass Tiefkühlkost mit sehr hohen Energiekosten verbunden ist, liegt auf der Hand. Und wenn dann der Strom nicht mehr da ist, dann gibt es das einfach nicht mehr. Nun ist aber die gesamte Logistik der Ernährung genau darauf ausgelegt. Übrigens einer der Gründe, warum wir auch immer wieder sagen, wenn ihr Nahrungsmittel kauft, dann bitte haltbare Nahrungsmittel, die eben halt keine Energie verbrauchen. Und das hat mich ja so wahnsinnig wirklich fasziniert. Ich muss da nochmal drauf zurückkommen. Du hast mir neulich gezeigt, wie man aus Nudeln Brot backen kann. Und wenn ich dann sehe im Prinzip, wie das funktioniert, dann ist es ja wirklich unglaublich, dass man sich damit auch gut ernähren kann. Denn Mehl hat ja auch eine geringe Halbwertszeit als beispielsweise eben halt die Nudeln. Es sei denn, es ist eben halt ganz richtig verpackt. Und Nudeln halten ja wirklich ewig. Und aus diesem Grunde ist das so wichtig. Ja, wir sehen hier, dass hier jetzt die Eigenvorbereitung, ich möchte den Begriff Vorsorge lieber ersetzen durch Vorbereitung, extrem wichtig ist und wir müssen davon ausgehen, dieser Verband der Tiefkühlwirtschaft sagt auch ganz klar eigene Insolvenzen voraus. Also das heißt, wenn die Insolvenz da ist, dann wird das Unternehmen zerpflückt, die gesamte Infrastruktur, wie zum Beispiel die Kühlaggregate, alles was dort ist, kommt dann unterm Hammer, wird dann irgendwo in alle Erdteile verschickt und so weiter. Man macht dann aus allem Geld und dann lässt sich das Ding auch nicht mehr wieder neu aufbauen. Das ist eben halt auch ein Problem.
Vielleicht noch der Hinweis, es ist Erntezeit. Es hängen die Bäume voll mit Äpfeln, auch mit Birnen und anderem Obst, Kartoffeln. Versucht einzulagern. Auch Äpfel, wenn sie kühl gehalten werden, halten monatelang. Man kann aus Äpfeln übrigens dann auch wilde Hefe herstellen. Das heißt, dass man Äpfel mit Zucker und Wasser ansetzt, wenn man hat noch ein paar Rosinen dazu. Ein paar Tage so stehen lassen, das fermentiert von alleine und damit könnt ihr euren Nudelbrotteig dann auch aufpeppen, dass er richtig aufgeht. Also es gibt sehr viele Hinweise, Brot in Not bringt übrigens einige Beispiele auch darüber, wie man mit wenig, auch übrigens mit Energienotstand, trotzdem sein Brot hinbekommt. Es gibt ja auch dieses Teelichtofenbrot, da könnten wir auch noch mal im Kanal hier drauf eingehen. Wenn man hört, was da in dem Schreiben steht, dass unter anderem vom Deutschen Tiefkühlinstitut und dem Verband Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen initiiert wurde, darüber hinaus von 5 weiteren Branchenverbänden aus der Lebensmittelindustrie unterzeichnet wurde. Da heißt es, die Lebensmittelwirtschaft erlebt gerade die schwerste Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Auch der Verband der Fleischwirtschaft ist dabei, der Bundesverband Fisch, der Deutsche Fruchthandelsverband. Alle mahnen und sagen, es gibt trotzdem keine finanzielle Unterstützung für die Hersteller von unter anderem auch tiefgefrorenen Lebensmitteln, für die Kühlhäuser, für die Logistikunternehmen. Und das, auch das steht da drin, kann sehr schnell zu leeren Regalen in Supermärkten und Discountern führen. Handeln Sie jetzt, heißt es, sonst bleiben die Kühlschränke und Tiefkühltruhen für die deutsche Bevölkerung bald leer.
Ja, und das Geld, was da fehlt, das geht momentan in Systeme rein, die man verschießt und verballert. Und das ist eins der Hauptprobleme, was wir haben. Es geht hier um Menschen und unabhängig von irgendwelchen Sichtweisen der Kriegsteilnehmer. Das bedeutet jetzt, dass die Menschen mehr oder weniger in diesen Wahnsinn reingezogen werden. Und ich glaube, wir haben ja eine Demokratie, wo ja eigentlich die Mehrheit entscheiden sollte, in welche Richtung es geht. Ich glaube, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, ist der weitaus größte Teil der Menschen sofort in der Situation und sagt, stopp, ich mag zwar nicht so viel davon verstehen, aber so, wenn mein Leben irgendwann in Gefahr kommt, dass ich nichts mehr zu essen habe, dann habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Und dann würden sie sich wahrscheinlich aus dieser heutigen Politik komplett verabschieden. Die Menschen sind einfach nur hilflos und ohnmächtig. Und das ist das Problem, was sie empfinden. Wenn aber jeder an sein Eigenbewusstsein appelliert, erkennt, dass ich ein eigenständiger Mensch bin, der eigenverantwortlich handeln kann, der eigene Entscheidungen fällen kann. Das geht nicht darum, dass ich jetzt auf die Straße gehe. Es geht darum, dass ich einen eigenen Widerstand habe und sage, ich will mein eigenes Weltbild haben. Nicht das, was wir vorgeben, nicht was die Mainstream-Medien vorgeben, sondern ein ureigenes, was von unseren Meinungen übrigens komplett abweichen kann. Überhaupt kein Problem. Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um die Wahrnehmung. Und aus diesen Wahrnehmungen können wir unsere eigene Wahrheit ableiten. Und wenn wir dann ganz sauber aufgestellt sind, dann geht sie auch in dieselbe Richtung.
Ja, und die deutschen Wirtschaftsnachrichten haben einen Artikel veröffentlicht, zum Beispiel, jetzt geht's konkret den Supermärkten direkt schon ans Leder, nämlich wegen Strompreisanstieg und der nicht mehr zu bewältigenden Energiekosten. Und das führt ja auch dazu hin, dass die Unternehmen wie Edeka oder andere große Discounter ihre Kühltheken abschalten und am Ende den Laden dicht machen. Also in diesem Fall heißt es, die Zeitung berichtet über den Fall in Osnabrück. Die Stadtwerke in der 165.000 Einwohnerstadt sollen über 1.000 Firmen die Verträge gekündigt haben. Die Folgen sind für die Unternehmen verheerend. Ihnen wurden keine Anschlussverträge angeboten und nun stehen selbst Supermärkte vor einer Herausforderung, um diese Situation zu meistern. Konkret geht es um 5 Edeka-Filialen. Die Betreiberin Mechthild Möllenkamp berichtet gegenüber der Wirtschaftswoche von ihrer Notsituation. Sie ist von dieser Kündigungsflut in Osnabrück betroffen. Ihre Filialen stehen nach aktuellem Stand ab 2023 ohne Strom da. Der Vertrag sei zum Jahreswechsel sowieso ausgelaufen, aber im Vergleich zu den letzten 24 Jahren gab es dieses Mal kein neues Angebot für einen Anschlussvertrag. Die Stadtwerke haben gar nichts angeboten, sagt Frau Möllenkamp. Das ist die große Enttäuschung für mich. Und wenn sie keinen neuen Anbieter findet, dann würde sie in die von den Stadtwerken angebotene Grundversorgung rutschen. Und diese Grundversorgung würde 3 Monate gehen und einen Preis von bis zu 80 Cent pro Kilowattstunde betragen. Und das ist natürlich ein großes Problem für sie. Sie sagt, im Worst Case drohen mehr als 1 Million Euro Mehrkosten für diese 5 Edeka-Supermärkte. Und sie verdeutlicht gegenüber dem Wirtschaftsmagazin die Situation und sie sagt, wir können doch nicht einfach mal 2 Monate zumachen, schon gar nicht ohne Strom, dann vergammelt alles in den Tiefkühltruhen und Kühlhäusern.
Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist alles wirklich selbsterklärend und beunruhigend.
Ja, und ich möchte noch zu einer Meldung kommen, die uns gestern extrem aufgefallen ist, denn nicht nur in Europa geht es zur Sache, sondern in USA, da kommt die Meldung von Zero Hedge, das ist ein freies Medium, und die Überschrift lautet, warum stornieren Walmart und andere große US-Einzelhändler gegen Ende des Sommers Bestellungen im Wert von Milliarden Dollar? Walmart, Target und viele andere. Und es heißt hier, natürlich ist normalerweise die Weihnachtszeit ja für den Einzelhandel die geschäftigste Zeit des Jahres. Und letztes Jahr war die Sorge noch groß, dass es aufgrund von Lieferproblemen nicht genügend Bestand im Lager geben würde. Aber jetzt hat sich plötzlich alles geändert, denn die großen Einzelhändler stornieren fieberhaft sämtliche Bestellungen, was überhaupt nur geht. Und man fragt sich, warum machen die das? Das kann man doch nur tun, wenn man davon ausgeht, dass diese Artikel nicht gekauft werden. Also ist es ein schwerer wirtschaftlicher Abschwung, der in den USA erwartet wird? Oder ist es, keine Ahnung, gibt es nicht genügend Leute, die das kaufen?
Das ist eine relativ schwere Frage, die man eben halt nur spekulativ beantworten kann. Es gibt dann natürlich mehrere Szenarien und wahrscheinlich ist keins von denen dann richtig. Es könnte zum Beispiel sein, dass USA Druck auf China ausüben will und will versuchen, die chinesische Wirtschaft mehr oder weniger einzudampfen, indem sie sagen nach dem Motto, wir kaufen jetzt weniger Waren, denn die Chinesen könnten damit eben halt in wirtschaftliche Probleme kommen. Das könnte das eine sein, gerade im Hinblick auf den Taiwan-Konflikt könnte man da vielleicht so eine weitere Struktur mit einbauen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass man sagt, wir erwarten einfach nicht mehr, dass es genügend Leute gibt, die das kaufen können. Einfach, weil sie das Geld nicht mehr haben und im Rahmen dieser Systeme so viel verlieren werden, dass sie mit dem Überleben zu tun haben und dann einfach irgendeine Spielkonsole oder was man da so alles im Walmart kaufen kann oder irgendwelche neuen Möbel, die ja mehr einfach strukturiert sind, dass das dann nicht mehr geht. Oder man erwartet eben halt sowieso eine Minimierung der Weltbevölkerung in der westlichen Welt, dass einfach nur noch weniger Menschen hier leben, aus welchen Gründen auch immer. Also da ist ja der Spekulation Tür und Tor geöffnet. Es sind auf jeden Fall auch beunruhigende Entwicklungen.
Ja, das geht dann auch uns an hier, denn wir sind natürlich von diesen Unternehmen hier auch betroffen. Die sind ja auch in Kanada überall. Also das wird eine sehr spannende Zeit und hier wird zum Beispiel ein CEO von Walmart, John David Rainey, zitiert. Er sagt, das Unternehmen habe den Großteil der Sommerbestände abgebaut. Jetzt reduziere er das Engagement in den Bereichen Elektronik, das deutet natürlich auf China hin, Heim- und Sportartikel, deutet auch auf China hin, und man storniere eben Aufträge in Milliardenhöhe, um die Lagerbestände neu zu ordnen. Und er sagt wörtlich, unsere Maßnahmen im dritten Quartal werden es uns ermöglichen, erhebliche Fortschritte bei der Rationalisierung der absoluten Bestände und des Sortimentmixes zu machen, was es unseren Geschäften ermöglichen wird, wieder gut aufgestellt zu sein. Andreas, es könnte vielleicht auch, wir spekulieren hier, ihr merkt es, wir wissen selber noch nicht, in welche Richtung es geht, es könnte auch der Umbau auf Onlinehandel sein, aber dann würde man das wahrscheinlich nicht stornieren.
Nein, da würde man nicht stornieren, sondern dann würde die Sachen statt in die Einzelläden eben halt in Zentrallager reinbringen, um sie dann von dort aus eben halt per Online oder per Versand dann eben rauszuschicken. Also es ist nicht ganz einfach. Man wundert sich ja darüber, dass Walmart diese Milliardenhöhe storniert, denn ein Großteil, fällt mir nämlich gerade ein, wird auch in Taiwan hergestellt. Denn Made in Taiwan finden wir auch sehr stark. Also insofern spricht das auch ein bisschen gegen die These, sondern mehr in die Richtung, dass die Leute sich hier es nicht mehr leisten können. Und Sportgeräte und Elektronikartikel sind Luxusartikel. Und wenn die Leute eben halt im Rahmen der Brotaufstände sehen müssen, dass sie ihr Brot kaufen, dann werden sie wahrscheinlich weniger daran interessiert sein, sich ein neues Handy zu besorgen oder irgendein anderes elektronisches Teilchen. Das könnte schon so sein. Also die Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft spielen natürlich schon eine Rolle. Deshalb ist ja übrigens China auch momentan extrem forciert dabei, den Binnenhandel in Gang zu setzen. Das heißt also, die Eigennachfrage in China analog USA vor, ich sag mal, 80, 90 Jahren entsprechend auch aufzubauen. Weil diese multipolare Welt läuft darauf hinaus, dass sie dann auch eine Eigendynamik haben, aus sich heraus. Und das war ja bisher nicht so. In USA wurde konsumiert oder in Europa und in China wurde produziert. Das heißt, es war die Werkbank derjenigen und die wollen jetzt ihre Produkte selbst an die Leute bringen. Dazu müssen die Menschen natürlich dann auch mehr verdienen. Und dies mehr verdienen bedeutet, dass die Produkte in China wieder teurer werden. Das wiederum dazu führt, dass sie sich im Ausland weniger absetzen können. Unterm Strich gesehen führt diese Politik von Walmart natürlich auch eventuell dazu, dass China damit mehr oder weniger auch einen Anschub bekommt, noch stärker in den Binnenmarkt zu agieren. Das sind so die volkswirtschaftlichen Dinge, die mir dazu einfallen.
Vielleicht noch eine erfreuliche Meldung. Kanada kündigt an, dass zum Ende dieses Monats, nämlich am 30. September, offenbar die Impfnachweispflicht für die Einreise nach Kanada abgeschafft werden soll. Das geht aus aktuellen Medienberichten unter Berufung auf Regierungskreise hervor. Und das scheint also ein Plan der kanadischen Regierung zu sein. Gleichzeitig würde die Registrierung über die ArriveCan-App dann nicht mehr verpflichtend sein. Außerdem die stichprobenartigen Tests an Flughäfen würden ebenfalls wegfallen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es noch nicht, aber wie gesagt, das ist etwas, was hier durch die Medien geht.
Ja, ich habe das gestern schon gesehen. Ich war nämlich am Flughafen in Halifax und habe da schon gesehen, dass es alles ein wenig relaxer gehandelt wird. Masken sieht man dort so gut wie gar nicht mehr und es läuft dort sehr entspannt ab. Und wir merken auch, dass die Flugzeuge von Deutschland nach Kanada wieder proppevoll geworden sind. Und viele ja, ich merke, dass viele mich jetzt auch momentan wieder anfragen, was kann man denn machen? Gibt es da noch Möglichkeiten in irgendeiner Form nach Kanada zu gehen oder in andere Länder, was empfiehlst du und so weiter. Und ich merke schon, dass da jetzt momentan wieder so eine etwas offenere Situation auftritt.
Ja, wer weiß, wie lange sie offen ist. Wir wissen es alle nicht, was der nächste Plan ist. Wir sprechen hier viel über den Klimanotstand. Also wir nicht, aber die Behörden in der ganzen Welt und die WHO und die UNO und alle großen Nichtregierungsorganisationen weisen mehr und mehr darauf hin, dass es durch den Klimanotstand wichtig ist, dass nicht mehr gereist wird. Insofern stehe ich der Sache zwar freudig gegenüber, aber skeptisch, wie lange das Ganze dauern kann. Andreas, wir wechseln nochmal das Thema an dieser Stelle. Du hast ja immer mal wieder Informationen aus engeren Zirkeln, wo also tatsächlich auch Entscheidungen getroffen werden. Und du hast gestern Abend, so als du zurückgekommen bist, einen Punkt angesprochen, da haben wir am Küchentisch gesessen. Und da möchte ich jetzt gerne noch mal hinterfragen, denn es könnte sein, dass das auch andere Leute interessiert. Du hast also Informationen bekommen, dass in letzter Zeit nicht nur bei ARD und ZDF, sondern auch in den Behörden Deals gemacht werden mit Unternehmen, in diesem Fall auch mit Start-up-Unternehmen, was ja eigentlich auch gang und gäbe ist, um neue Technologien mit zu integrieren. Und dabei ist aber aufgefallen, dass dort eine Firma diskutiert wurde, die eigentlich gar keine Erfahrungen in der Branche hat, nichts vorweisen kann, aber vielleicht das berühmte Vitamin B.
Ja, das könnte wohl so sein. Also es geht tatsächlich um Deals, die mit Start-up-Unternehmen mit den Krisenboards abgewickelt wurden. Das sind also immerhin staatlich finanzierte Institutionen. Und da hat das bei mir so ein leichtes Grummeln im Bauch verursacht. Denn es geht hier um eine Firma und die heißt Sano Capital. Das ist erstmal ganz entspannt. Das ist eine reine Vermögensverwaltung. Das ist nichts Ungewöhnliches. Interessant ist bei dieser Firma, dass der Managing Director Florian Mörth heißt. Und der ist zufällig der Freund der Tochter Gloria, so heißt die, des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.
Ist das der, der einen Kopf kleiner ist als ich? Ich habe da neulich mal ein Foto gesehen.
Ich glaube ja, das war der, der so ein bisschen kleiner war oder ziemlich auffällig kleiner war. Aber das will ich einfach jetzt, das ist für mich nicht wirklich wichtig. Da kam mir dann also nach all den Ungereimtheiten im Hause Söder, ich denke da gerade an den Maskendeal damals, wo im letzten Jahr die Frau von Markus Söder da ja auch so irgendwie mit plötzlich reinkam in das ganze Spiel. Und da kam mir der Gedanke, was dieses Unternehmen eigentlich dem Staat bieten kann, die Firma Sanno. Und dann habe ich mir die mal angeguckt. Die Firma ist also auf den ersten Blick eigentlich nicht der Rede wert. Und ich habe mir die Zahlen mal angesehen. Die Bilanzsumme ist seit 2016 ganz ordentlich gestiegen auf rund 6 Millionen Euro. Das ist aber kein großes Unternehmen. 6 Millionen Euro Bilanzsumme ist nichts wirklich Gewaltiges. Die Gewinne sind eher rückläufig. Im Jahre 2020 waren es für das gesamte Jahr minus 16.344 Euro. Im Jahr 2019, da waren es noch plus 38.000 Euro. Wir merken anhand der Zahlen, dass es sich also nicht um irgendein komplexes Unternehmen handelt, welches die Volkswirtschaft massiv beeinträchtigen kann.
Ja, aber ich verstehe jetzt dein Problem nicht. Wo ist es? Es ist doch eigentlich eine unauffällige, nichtssagende Entwicklung.
Genau, und deshalb ist es eben halt auch so komisch, dass da irgendwie das in dem Thema mit den Deals da in Zusammenhang gebracht wird. Es fällt also auf, dass unseren Informanten immer wieder in den Boards, also von auffälligen Deals seit 2021 berichtet wird. Und da tritt dieses Unternehmen auch wieder auf. Und da kommt eventuell ein Geschmäckle auf. Das möchte ich einfach nur mal deutlich machen. Man sollte da aus meiner Sicht Hinweisen nachgehen, die in Insiderkreisen hier offenbar diskutiert werden, ob hier Aufträge aus München und eventuell der Staatskanzlei vergeben worden sein. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Insofern hat keiner was zu befürchten, wenn ich das anspreche.
Um ehrlich zu sein, ich weiß immer noch nicht, was du meinst, weil für mich klingt das immer noch nicht, als ob eine große Sache dahinter steckt, außer du hast irgendwas Konkretes.
Ja, und das gilt es ja herauszufinden. Da gibt es denn zum Beispiel eine Firma Konux, heißt die, und die wird geleitet von einem schillernden Jungunternehmer und der heißt Andreas Kunze. Im Januar 2021, da hat das Handelsblatt sogar getitelt damit, dass Investoren 80 Millionen Dollar für Konux bereitstellen. Und Kunze selbst, ich komme gleich wieder zurück auf die Firma, Kunze selbst ist seit 2017 ein sogenannter Agenda Contributor des Weltwirtschaftsforum WEF. Und das Handelsblatt schreibt dazu, dass Florian Mörth, also der Schwiegersohn in Spe eventuell von Markus Söder, der Geschäftsführer bei Sanno Capital, in Konux einen globalen Marktführer sieht. Auch das ist noch nichts Schlimmes. Konux transformiert die komplexe Transportbranche und ebnet damit den Weg für eine nachhaltige Zukunft. Das sagt der junge Herr Mörth. Konux sammelte dabei die 80 Millionen Dollar bei Investoren ein, jetzt wird es interessant, unter der Führung von Sanno Capital. Und da taucht der Florian Mörth dann wieder auf. Also neu eingestiegen ist bei dieser Gelegenheit dann auch eine Familie Strüngmann in ihrer Investmentkapitalgesellschaft Athos. Und die ist wieder ein Großaktionär bei dem Impfstoffentwickler BioNTech. Ich bin einfach nur sensibilisiert, wenn es solche komplexen Verbindungen bzw. Netzwerke gibt, bei dem einer dieser Macher mit einem demokratisch gewählten Ministerpräsidenten in familiärer Nähe steht. Da bin ich einfach mittlerweile wachsam geworden. Und meine Erfahrungen zeigen mir einfach, dass man da genau hinsehen sollte. Denn wenn alles in Ordnung ist, kann niemandem etwas passieren. Und insofern ist es dann gar nicht so schlimm. Aber hingucken würde ich und ich werde das beobachten.
So, damit haben wir dann hier eine neue Sache aufgemacht oder vielleicht auch nicht, weil gar nichts dahinter steckt, Andreas. Aber ich sage dir, sei mal nicht so siegessicher, weil Leuten wie dir und anderen geht es jetzt richtig ans Leder, wenn nämlich die Tierschutzorganisation PETA sich durchsetzt. Und PETA, jedenfalls, da gibt es einen Leiter der PETA-Kampagne, der heißt Daniel Cox und der hat gegenüber der Bild-Zeitung eine Forderung aufgestellt und hat gesagt, man soll den Männern, die Fleisch essen, den Sex verweigern. Also, die Frauen sollen in Sexstreik gehen gegen die Männer, vielleicht auch Männer sollen gegen die fleischessenden Männer in Sexstreik gehen. Heute ist ja alles möglich. Und wer weiterhin Fleisch esse, müsse also tatsächlich ganz offiziell mit einem Sexverbot belegt werden. So, und so könnte man auf diese Weise die Welt retten, heißt es hier. Und Herr Cox, dieser Leiter der PETA-Kampagne, hofft auf viele weibliche Verbünde gegen wörtlich die mit Grillzange hantierenden Vorstadtväter, die 70 Cent Würstchen auf ihrem 700-Euro-Grill brutzeln.
Ja, ich werde gleich ein Tomatenbrot essen. Ich freue mich schon. Also es ist ja wirklich an Albernheit langsam nicht mehr zu überbieten. Es ist übrigens sinnvoll, darüber zu sprechen, vegetarisch zu leben. Und das beginnt mit einer vegetarischeren Lebensweise. Überhaupt keine Frage. Aber hier eine solche Art und Weise mit der Keule raufzuhauen und alle Leute zu verteufeln, weil sie für die Zukunft eben halt schädlich sind und deren Kinder, die sie produzieren, das geht ja alles darauf hinaus, dass man sagt, jeder Mensch, der lebt, ist ja eigentlich nur ein Faktor, der wegen seiner CO2-Emissionen das Klima schädigt. Also es ist wirklich unfassbar, so etwas Albernes zu hören. Das Problem, was wir hier drin haben, ist, das Narrativ wird nicht mehr in Frage gestellt, dass CO2 vielleicht gar kein Schadstofffaktor ist, sondern es geht tatsächlich um die Verbrennung von fossilen Stoffen. Das wird nicht diskutiert. Was soll ich dazu sagen? Es ist schlicht und ergreifend einfach Unsinn und ein billiger Aktionismus.
Ja, aber dieser billige Aktionismus, der hat ja System. Du hast es genau richtig gerade gesagt. Herr Cox sagt auch, der Vorteil eines Sexstreiks sei dann wohl auch eine daraus schlussfolgernde geringere Geburtenrate. Und er nennt auch gleich Zahlen und sagt, jedes Kind weniger bedeute 58,6 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr weniger. Heißt mit anderen Worten, es ist, was am Anfang so ein bisschen völlig schrullig und skurril klingt, ist in Wirklichkeit der Klimaagenda geschuldet, die auch auf so eine Weise mit durchgesetzt werden soll, oder?
Ja, also ich finde das auch ganz logisch erklärt. Also für jede gelieferte Panzerhaubitze beispielsweise sollte man jetzt auf mehrere Geburten verzichten. Ich weiß nicht, wie viel CO2 so eine Panzerhaubitze verbraucht. Oder beispielsweise ein Tanker, der LNG-Gas jetzt in Zukunft von USA nach Deutschland bringen soll, statt von Russland aus rüber zu transportieren in einem wesentlich günstigeren Verfahren über Pipelines. Aber das ist natürlich ganz klar. Da müssen die Menschen natürlich weichen.
Ja, und hier wird von einer Studie gesprochen, deren Namen nicht genannt wird und auch deren Auftraggeber nicht genannt wird. Also jedenfalls in diesem Artikel, der ist von der Jungen Freiheit. Und also Hintergrund soll eine im letzten November erschienene Studie sein, wonach Männer insbesondere durch den Konsum von Fleisch durchschnittlich rund 41% mehr zum Klimawandel beitragen sollen als Frauen. Und deshalb wäre auch eine saftige Fleischsteuer von 41% für Männer angebracht, heißt es dann auch weiter in dieser Kampagne. Ich frage mich, wie das Ganze umgesetzt werden soll, wer denn dann das Fleisch einkauft und wer darüber entscheidet, ob der jetzt 41% Steuern mehr bezahlen muss. Das sind jetzt tatsächlich die Auswüchse unserer Zeit und man kann nur sagen, es ist tatsächlich zum Fremdschämen und zum Kopfschütteln. Ich möchte noch mal mich deinen Worten anschließen, Andreas. Es geht ja immer weiter in Richtung nicht mehr bitte so viel Fleisch, vor allem nicht Fleisch mit Tierleid verbunden. Das ist eigentlich jedes Fleisch dementsprechend. Und ich denke mal, es ist auch ein morphogenetisches Feld, das wir hier im Moment erleben. Und dieses morphogenetische Feld geht eindeutig immer mehr in die Richtung weniger Fleisch. Und ich denke auch, das ist der richtige Prozess, dass man auch den Körper mitnimmt und übrigens auch den Geist mitnimmt. Denn wer das Blutgeheimnis kennt von Christopher Vasey, der weiß, dass eben die Ernährung auch eine wichtige Rolle bei der Blutausstrahlung spielt und die Blutausstrahlung wiederum eine Art Verbindungsbrücke darstellt zwischen Körper und zwischen Geist. Und wenn man abrupt dieser Brücke jetzt eine Veränderung zufügt, auf die sie vielleicht nicht vorbereitet ist, dann ist es eventuell nicht so gut. Deswegen, ich denke, das Ziel im Auge haben, bewusst immer mehr Gemüse und Obst zu essen, aber eben dementsprechend immer weniger und das einfach peu à peu reduzieren.
Genau so ist es und damit ist es eigentlich auch sehr gut finalisiert, dieses Thema, denke ich. Ich habe hier gerade noch eine Meldung reinbekommen vom Bundesministerium für Verteidigung. Am 26. September, das ist also in ein paar Tagen, in 5 Tagen, dann findet der Aufstellungsappell des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin statt. Finde ich sehr interessant. Also offenbar macht man hier momentan Druck. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Bundeswehr eventuell in die politische Führungsstruktur stark mit reinkommt. Also es wird dort eben halt der Generalinspektor der Bundeswehr, Eberhard Zorn teilnehmen, Olaf Scholz, Christine Lambrecht und so weiter. In Anbetracht des russischen Einmarsches in der Ukraine ist also die Notwendigkeit hier nach deren Aussagen unterstrichen worden, die Führungsorganisation der Streitkräfte beschleunigt auf die Landes- und Bündnisverteilung auszurichten. Also das ist schon hier eine interessante Geschichte. Die konsolidierte Aufgabenbündelung in einem Kommando mit schlanken Strukturen beschleunigt Entscheidungsprozesse und gewährleistet somit eine effektive Handlungsfähigkeit der Bundeswehr. Wir merken, dass hier die Krisenstäbe momentan aktiviert werden. Das bedeutet also schon, dass wir das, was wir auch gesagt hatten, dass im Oktober eventuell zum Beispiel auf Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes, durchaus auch die Bundeswehr dann in die Führungsrolle der Politik reinkommen kann. Das habe ich nur gerade gesehen, ganz aktuell zugeschickt bekommen von einem meiner Informanten. Und auch das zeigt gerade noch mal zum ersten Teil unseres heutigen Tages, dass da wirklich einiges im Busche ist.
Wobei das ja auch angekündigt war, dieses Treffen hier. Und ich glaube, dieser Auftrag geht am 1. Oktober los. Also das heißt, ob es jetzt unmittelbar mit der russischen Teilmobilisierung zusammenhängt, dass mit dem Einmarsch in die Ukraine. Genau, mit dem Einmarsch nämlich in der Ukraine oder in die Ukraine. Ihr Lieben, ihr seht, es ist eine bewegte Zeit, in der wir uns befinden. Und ihr wisst, was unsere Antwort auf all das ist. Unsere Antwort auf all das ist, in der Ruhe zu bleiben. In der Ruhe liegt die Kraft. Und in dieser Kraft kommen wir durch die gesamten Unregelmäßigkeiten und Bewegungen besser weiter. Bleibt trotzdem fröhlich, bereitet euch vor auf alles, versucht auch, wenn ihr merkt, euer Umfeld ist noch nicht so weit, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf die Menschen zuzugehen. Es ist allgemein erkennbar, dass die Menschen nach und nach jetzt aufwachen. Das ist auch im morphogenetischen Feld. Und bleibt im Gottvertrauen. Wir hören uns heute Nachmittag oder für euch heute Abend. Bis später.
Alles Liebe auch von mir.